Hallo, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Heute sprechen wir über die Iris-Diagnose. Was die Iris-Diagnose kann und wo vielleicht auch die Grenzen liegen, das besprechen wir heute mit Rainer Taufer-Zöpfer. Er ist Heilpraktiker, Medizinjournalist und Forscher. Seid sehr gespannt. Hallo, Herr Taufer-Zöpfer. Grüße Sie zurück bei Wahre Gesundheit.
Hallo, Herr Kühn. Ich grüße Sie zurück.
Ich muss ja gestehen, Sie sind ja ein Mann mit vielen Fähigkeiten. Ich habe aber auch einen Wunsch geäußert. Und zwar für mich war bisher und wahrscheinlich auch für viele Zuschauer das Thema Iris-Diagnose eine komplette Blackbox. Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich habe es mal gelesen. Ich habe mal ein bisschen mich reingelesen, aber um ehrlich zu sein, frage ich mich, wie das Auge verschiedene Krankheiten darstellen soll, wie das funktionieren soll, wenn ich jetzt beispielsweise Gelenkschmerzen habe oder ich habe was mit dem Herzen oder mit dem Magen. Wie soll sich das bitte schön aufs Auge auswirken? Weil wie das Auge aussieht, ist ja so mehr oder weniger durch unsere Eltern und Vorfahren genetisch vorprogrammiert. Und wie das funktionieren soll, das möchte ich einfach gerne mal wissen und vielleicht können Sie mir weiterhelfen.
Ja, sehr gerne, Herr Kühn. Das Auge oder während der menschlichen Entwicklung, der Zellteilung und der Keimblattteilung im Mutterleib hängt so dieses ganze Körpersystem an sich. Alle Organe, Stoffwechsel, Nervenbahnen, hängt zellulär betrachtet in Verbindung miteinander, hängt das zusammen. So sagen die Augen- bzw. Iris-Diagnostiker, bildet sich in der Iris der komplette Stoffwechsel und Organbereich des Auges bildet sich hier aus und kann durch verschiedene Phänomene erkannt werden. Und ja, es gibt erbliche Faktoren und es gibt auch also konstitutionelle Faktoren als auch erworbene Faktoren, die sich verändernd in der Iris wiederfinden. Und hierüber habe ich einen einleitenden, interessanten Artikel geschrieben und auch für Sie, auf Ihren Wunsch hin, exklusiv für NuoFlix eine Präsentation gemacht. Wenn Sie wünschen, könnte ich Ihnen die darstellen hier online, damit Sie einen Überblick über die Iris-Diagnose
haben. Ja, ich habe mir einige Fragen aufgeschrieben, ja, und schaue mir erstmal Ihren Vortrag an. Wenn da noch was übrig ist, dann grätsche ich noch mal rein.
Sehr gern. Dann blende ich mal kurz um in die Präsentation. Und die Iris-Diagnose, ob das jetzt Hokuspokus oder ein wertvolles Diagnoseverfahren darstellt, das überlasse ich jetzt dem Betrachter, muss natürlich hinzufügen, dass es sich hier nicht um im Sinne der Schulmedizin anerkannte Diagnoseverfahren handelt, sondern der Erfahrungsmedizin der letzten Jahrtausende entspringt. Und auf Ihre Einladung hin führe ich jetzt mal die Präsentation aus und möchte dann zunächst beginnen mit der Geschichte der Iris-Diagnose, aber auch ergänzend die Geschichte der Schulmedizin nicht unerwähnt lassen, also der für meine Sichtweise Alternativmedizin, denn die ursprüngliche Medizin, aus der auch die Iris-Diagnose entstammt, ist eigentlich die Grundlagenmedizin, die Schulmedizin sich hieraus als Alternative gebildet hat. Da möchte ich gerne etwas präziser in der Wortwahl halt auch das unterstreichen. Die wesentlichen Unterschiede zu den schulmedizinischen Diagnoseverfahren, also hier in der Gegenüberstellung die klinische Diagnose beziehungsweise dann versus Iris-Diagnose. Im vierten Punkt die Einführung in die Iris-Diagnose und hier die Gegenüberstellung, was die augenärztliche Untersuchung und die Iris-diagnostische Untersuchung anbetrifft und das therapeutische Ziel eines Iris-Diagnostikers darstellt. Dann gehe ich in Punkt 5 in die Topographie der Iris etwas genauer ein. Hier die Grundlagen des Augenvordergrundes und dann der erste Blick in das Auge, die Konstitutionslehre. Und dann im zweiten Blick des Iris-Diagnostikers die spezifischen Befunde, um hier dann auch anhand von diagnostischen Fallbeispielen aus der Praxis das Ganze aus der Sicht der Iris-Diagnose mal aufzuzeigen mit einem abschließenden Fazit. Zum Ursprung der Iris-Diagnose können wir sogar sagen, selbst in Babylonien, Altägypten und in der traditionellen chinesischen Medizin war die Iris-Diagnose und die Beurteilung des Augenvordergrundes und die Phänomene des Auges schon zu finden. Aber in der jüngeren Zeit, das heißt hier in Europa, in der modernen, begann Ende des 19. Jahrhunderts die Iris-Diagnose durch den Begründer Dr. Med. Ignazi von Pezzelli, einem Ungar, der von 1826 bis 1911 lebte und seinerzeit in der Schulmedizin eine beachtliche Aufmerksamkeit erzeugte. In der neueren Zeit, also die Wegbereiter des 20. Jahrhunderts, waren hier dann maßgebend Dr. Med. Emil Schlegel, Josef Angerer und der Pastor Emanuel Falke. Es existiert heute immer noch ein Falke-Institut, was die Iris-Diagnose in Deutschland lehrt. Und die Wegbereiter des 21. Jahrhunderts, von denen ich persönlich auch noch sehr viel mitnehmen und lernen durfte, war die Frau Ursula von Heimendahl und der Hermann Biechele. Und die, um dann hier jetzt an diesem Punkt mal zu erwähnen, wie die Ursprünge der klinischen Parametermedizin denn zu bewerten sind, da die Iris-Diagnose ja nicht in deren klassischen Sinne anerkannt ist. Aber dieses System alleine betrachtet meiner Ansicht nach auch viele Fragen offen lässt, denn Mitte des 19. Jahrhunderts erst etablierte sich die wissenschaftlich-analytische empirische Medizin. Seit dem zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts entwickelte sich gänzlich neues Methodeninstrumentarium, welches zukünftige Richtungen in der Medizin dann tatsächlich auch vorgab. Hier vor allem in Kriegszeiten, das heißt, wir müssen einfach in den Zeiten, wo durch kriegerische Handlungen sehr viele Menschen zu Schaden kamen, hat die chirurgische, also die neue schulmedizinische Therapierichtung der Schmerztherapie, der Antibiosetherapie und der chirurgischen Leistungen konnte sich mit viel Einfluss dann auch ausstatten. Aufgrund der großen Erfolge abgerissener Gliedmaßen, Infektionskrankheiten konnten die sich kraftvoll etablieren. Und daraus entwickelte sich dann letztendlich die klinische Parametermedizin. Zum gleichen Zeitpunkt geriet dann natürlich auch die Naturheilkunde ins Abseits. Sie wurde dann mit viel Geld an den Rand gedrängt und schon seinerzeit bis in die heutige Zeit wurden dann entsprechende Angehörige als Scharlatane, Quacksalber und Kurpfuscher diffamiert. Das kennen wir auch leider heute noch durch den Mainstream. Damalige und heutige Vertreter der Naturärzte waren und sind der Ansicht, Naturerkenntnis sei nur durch natürliche menschliche Beobachtung bzw. Instinkte zu erwerben. Und hier möchte ich mal sagen, sind wir an einem ganz wichtigen Punkt, den man so in Universitäten natürlich nicht lernen kann, den man als Gabe mitbekommt. Nicht jeder kann wahrnehmen, die Ganzheit erfassen. Viele Diagnose- und Therapieverfahren individuell anwenden und einfließen lassen, was wiederum die Schulmedizin als Vorgabe hat, eben nach Vorgaben, eben nach Parametern zu arbeiten und der Mensch meiner Ansicht nach in diese Schubladen nicht hineinpasst. Und dann haben wir hier mal eine direkte Gegenüberstellung beider Bereiche, einmal der Schulmedizin und der Naturheilkunde. Während die Schulmedizin in erster Linie den Mensch als reproduzierbarer Parameterkomplex betrachtet und die fehlende Bereitschaft der Zusammenarbeit mit Naturärzten dann halt auch hier keine Entwicklung zeigt, während die Naturheilkunde den Menschen als Ergebnis offener Naturbestandteil einstuft und hier eine große Bereitschaft einer Zusammenarbeit zu finden ist. Treffen hier tatsächlich Welten aufeinander und diese Hürde zu überwinden, scheint es jetzt gerade im Zusammenhang mit Corona und der entsprechenden wissenschaftlich-medialen Politik, die hier geführt wird, immer mehr Menschen zu geben aus medizinischen Fachkreisen, die sich eben diesen naturheilkundlichen oder alternativen Weg auch öffnen, was mich persönlich sehr erfreut. Ein Fundament der Schulmedizin, die Gesundheit als einen definierten Grenzwert betrachtet, sind physikalische und chemische Momentaufnahmen, messbare, qualifizierbare, definierte Dimensionen in Einheiten gepackt, Normwerte, Grenzwerte, pathologische Werte, über 100.000 verschiedene Parameter, in die man versucht, den Menschen hineinzupressen. Und um hier durch eine weltweite Reproduzierbarkeit eines Menschen klassifizieren zu können, hat meiner Ansicht nach dramatische Grenzen, ist nur zu linear gedacht, um hier tatsächlich Mensch und Leben wiederzufinden und adäquat erreichen zu können, was die Traumatisierung und die Traurigkeit schulmedizinisch Betroffener täglich tatsächlich zum Ausdruck bringt. Noch schlimmer, es wird gesellschaftlich und politisch, industriell als Jobmotor verstanden, dieses schulmedizinische System. Hieß 2017 bzw. 2015 noch Gesundheitswesen. Seit 2018 lese ich statt Gesundheitswesen nur noch Gesundheitswirtschaft, im politischen Sinne tatsächlich so die Wortwahl gewählt. Und dieser positive Beschäftigungstrend in diesem Sektor als positiv betrachtet wird und jährlich steigende Kosten in diesem Gesundheitswesen mit 5,2 Millionen Beschäftigten und Kosten, die jetzt im Zusammenhang mit dieser Pandemiepolitik ins Exponentielle Astronomische geschossen ist, um hier dann auch die Zahlen von 2015 zu nennen, nicht in Milliarden, sondern 344.152.000 Millionenfach Euros verschwendet werden. Als Jobmotor mit unzähligen Toten jedem Jahr in einer Zulassungspraktik, die eine Kosten-Nutzen-Risiko-Abwägung zugrunde liegen hat. Und die steigenden Kosten dem Industriezweig zugutekommen, aber in den seltensten Fällen meiner Ansicht nach dem Menschen und der Menschlichkeit. Die Diagnoseverfahren der Naturheilkunde, ich möchte nochmal an dieser Stelle erwähnen, dass die Naturheilkunde, so praktiziere ich das ebenfalls, die Schulmedizin mit ihren Möglichkeiten, aber auch mit ihren Grenzen, versucht mit einzubinden, als leider die Schulmedizin nicht schafft und man hier auch auf Ablehnung stößt. Leider immer noch. Vielleicht überwinden wir irgendwann diese Hürde. Denn hier finden wir in der Naturheilkunde etwas, was die Schulmedizin nicht kennt. Das ist beispielsweise die angeworbene Konstitution und auch die erworbene Disposition. Also einmal, was bringt der Mensch mit und was hat er denn für Schwächen erworben? Und auf diesem Fundament dann auch natürlich Laborparameter wie Blutparameter oder diagnostische Verfahren wie Blutdruckmessung aus der Schulmedizin entstammend dann natürlich auch noch mit einbezogen werden können oder weitere Diagnoseverfahren. Um hieraus dann auch eine gesundheitliche Perspektive zu entwickeln und mögliche Ursachen und Hinweise darauf zu finden, einer möglichen gesundheitlichen Störung. Dieser komplexe Diagnosesynergismus meiner Ansicht nach dann auch den Menschen besser darstellt, als jeder schulmedizinische Parameter es vermag. Und so leite ich über in die Iris-Diagnose als mögliches Instrumentarium zur Erkennung von Disposition, von Konstitution, aber auch von grundlegenden psychosozialen Verhaltensweisen des Menschen auf sein Umfeld oder den Umgang mit Stress individuell, der dann wiederum eine Grundlage schafft für eine, für meiner Ansicht nach, eine Vielfalt von Krankheitserscheinungen, auch organischer Natur. Die Iris-Diagnose wird auch Iridologie, Iriskopie, Iridoskopie als auch Augendiagnose genannt. Aber allgemein sagt man Iris-Diagnose bzw. Augendiagnose hierzu. Und entsprechende Therapeuten sind so auch über die Suchmaschinen zu finden, wobei leider in Deutschland es zu der aussterbenden Berufsgruppe gehört, also Diagnoseverfahren und in Osteuropa, wie ich kürzlich erfahren durfte, ein gängiges Verfahren darstellt. Der Unterschied vom Augenarzt gegenüber dem Iris-Diagnostiker ist in folgenden Punkten zu finden. Wenn der Augenarzt sich primär mit den Augenkrankheiten befasst und der Erhaltung der Sehkraft, hierbei die Netzhaut, die Pupille, die Iris-Regenbogenhaut, Konjunktiva, Sklera und Adnexe auf pathologische Veränderungen untersucht. Der Iris-Diagnostiker im Gegenpart hierzu sich primär mit dem Gesamtbild des Menschen beschäftigt, mit dem Ziel der Erhaltung der psychischen und physischen Gesundheit und hier ebenfalls die Iris, die Regenbogenhaut, die Pupille, Konjunktiva, Sklera, Adnexe auf Phänomene und Veränderungen untersucht. Hier wird die Netzhaut nicht mit einbezogen. Zum Begriff und Definition Gesundheit möchte ich vorab noch erwähnen, dass die Schulmedizin den Bereich der eindeutig Kranken therapiert. Das sind etwa 20% der Bevölkerung. 10% sind gesund und 70% der Gesamtbevölkerung gehören tatsächlich zu denen, die unter Befindlichkeitsstörungen leiden, die sich noch nicht in einem ausgeprägten akuten Krankheitsbild zum Ausdruck gebracht haben, aber sozusagen im Hintergrund schlummern. Um hier jetzt zuerst die Topografie des Auges zu benennen, dort finden wir Aufteilungen in Minutenaufteilungen. Wir stellen uns das Auge wie eine Uhr vor, um hier Positionen vorgeben zu können, in Minutenanteilungen eingeteilt. Die Pupille wird hierbei beachtet. Dann haben wir eine Krausenzone. Das ist von der Pupille bis zum ersten umgebenden Rand, so eine Art Ring. Das ist dann die Krausenzone, begrenzt durch einen Krausenrand in die umliegende Ziliarzone 1 und 2, dem Limbus, die Konjunktiva, die Sklera und die Adnexe. Hier dann die Augenlider, die und das umliegende Auge, was wir hier mit einbeziehen in die Untersuchung. Hier finden wir nochmal die Minuteneinteilung dargestellt, hier auch nochmal die Pupille, die Krausenzone, Krausenrand und die eben genannten Einteilungen. Hier finden wir dann wiederum weitere Unterteilungen. Gelb gekennzeichnet ist der Kopfbereich, rot der Brustbereich und blau der Unterleib. Während im ersten Ring 1 gekennzeichnet mit der Farbe blau, nach außen fortschreitend die Magenregion zu finden ist, 2 die Darmregion mit Dünn- und Dickdarm, die Blut-Lymph-Nervenregionszone im dritten Ring, dann haben wir im vierten Ring die Muskelregion, im fünften Ring die Drüsenregion und im sechsten Ring die Hautregion. Die Bildquelle habe ich entsprechend hier in der Folie benannt. Eine historische Topografie der Organe, der Organlage im menschlichen Auge, in der Iris zu finden. Also hier zur Definition vorab genannter Regionen kommt dann noch hier die tatsächliche Topografie hinzu, wo wir die Lunge finden, wo wir dann auch den Bronchialsektor finden, wo wir die Ovarien bzw. die männlichen Geschlechtsteile finden, wo die Leber sitzt, wo wir die Bauchspeicheldrüse und verschiedene Organe wie das Herz und Dünndickdarm, Nasennebenhöhlen, Tonsillen und so weiter finden. Wobei das auch nicht in Stein gemeißelt ist. Wir stellen hier tatsächlich auch altersbedingt bzw. operativ bedingte Ortsveränderungen fest, die dann über die Anamnese bzw. Beurteilung des ganzen Menschen dann auch bei der Iris-Diagnose mit einfließen sollten. Zum besseren Verständnis der Konstitution gibt es grundlegend mit vielen Zwischen- und Unterstufen auch drei grundlegende Typen. Das ist einmal die lymphatische Konstitution, das ist das blaue Auge mit 1 benannt, 2 die hämatogene Konstitution, das ist das sogenannte braune Auge und sogenannte verschiedene Mischkonstitutionen. Während es hier unterschiedliche Krankheitstendenzen gibt, bei Blauäugigen haben wir hier besonders Störungen des lymphatischen Systems, Katarrhe der Schleimhäute, der oberen Atemwege, wie Nasennebenhöhlen, aber auch der Rachen, Bronchialtrakt, Anfälligkeit, aber auch der Harnwege und harnsaure Rheumatoide, aber auch allergische Erkrankungstendenzen. Und eine erhöhte Fieberaktivität im Vergleich zu der hämatogenen Konstitution, dem braunen Auge. Hier haben wir besonders die Erkrankungstendenzen, Störung der Blutsäfte, Mangel an Mineralien und Spurenelementen, eine erhöhte Neigung an Stoffwechselerkrankungen als auch subkutane Krankheitsprozesse mit vermehrt degenerativer Verlaufsformen. Das heißt, ein Blauäugiger eher die Tendenz hat zu überschießenden, sichtbaren Reaktionen und eine unterschwellige, verborgenes Heranschwellen bei den Braunäugigen dann doch eher zu finden ist. Mit einer schwachen Fieberaktivität. Und die Mischkonstitutionen dann wiederum Störungen eher des Leber-Gallensystems zeigen als auch Verdauungsstörungen, die dann auch genetische Enzym- bzw. Fermentschwächen mit sich bringen können und intestinale Immundefizite aufzeigen. Erhöhte Verkrampfungsneigung kann man dann bei ihnen finden. Das sind sogenannte Zirkulärfurchen. Da gehen wir später noch etwas drauf ein, was dann auch spastische Durchblutungsstörungen mit sich bringen kann, wie kalte Hände und kalte Füße. Und diese Tendenz dieser Krampfbereitschaft dieser Mischkonstitutionen, da gibt es dann auch unter diesen drei Konstitutionen, möchte ich noch erwähnen, verschiedene Unterformen, die auch ineinander übergehen. Ich spreche hier wirklich nur pauschal mal von diesen drei Konstitutionstypen. Um hier dann jetzt auch schon mal in den Praxisteil überzugehen, haben wir hier beispielsweise anhand der Topografie und der Organeinleitung, wie ich sie genannt habe, hier eine sogenannte ovalförmige Veränderung an der Stelle des Uterus. Hier habe ich tatsächlich im Hintergrund begleitend auch einen schulmedizinischen Befund, der dann auch über die Iris-Diagnose und anhand der Topografie abgeglichen werden konnte. Um auch hier auch wieder eine Bestätigung zu finden und eine Übereinstimmung schulmedizinischer und Iris-diagnostischer Befunde. Wobei ein Anamnesegespräch und eine vielleicht auch vorangegangene schulmedizinische Untersuchung einen Vorteil darstellt, weil sich nicht alles tatsächlich in der Iris auch so darstellt, wie man es erwartet, könnte man etwa von einem prozentualen Anteil von 80% ausgehen, wobei 20% meiner Ansicht nach hier auch im Verborgenen
liegen. Das ist ja schon mal von der Trefferquote her schon mal eine ziemlich mutige Zahl, 80%.
Es ist oft für die Besucher eines Iris-Diagnostikers sehr überraschend, was doch hier tatsächlich an Befunden vorab auch schon abgelesen werden kann, ohne Anamnesegespräch. Gerne werden daraus auch Zirkusveranstaltungen gemacht. Ich würde sowas ablehnen. Ich würde diese Dinge auch seriös angehen mit Möglichkeiten und Grenzen, die sich darin verbirgen, aber keine Jahrmarktsveranstaltung draus machen, nach astrologischer Manier. Aber es ist ein sehr, sehr vielversprechendes Verfahren. Wie gesagt, schulmedizinisch nicht anerkannt und insofern berichte ich auch nur im Rahmen meiner Forschungsseminararbeit zu diesem Thema und muss das hier an dieser Stelle rechtlich erwähnen, weil in Deutschland vieles verboten ist, an falscher Stelle das Richtige zu sagen. Hier sehen wir im äußeren Bereich, das heißt im Unterhautgewebe, Übersäuerungsanzeichen im Bindegewebe, was sich dann auch tatsächlich bei der betroffenen jungen Frau mit Schmerzen im Bindegewebe zum Ausdruck brachte. Wenn man sie etwas fester anpackte in diesen Bereichen, hatte sie auch im Unterhautgewebe in den Oberarmen und Beinen unter Schmerzen geklagt. Da waren hier diese Übersäuerungszeichen, eine entsprechende Diät und Ausleitungstherapie und vorbeugende Therapie dieser Übersäuerungstendenzen hat dann auch zu einem besseren Bindegewebe geführt, was im Übrigen auch in der Iris zu sehen ist. Es sind viele Dinge in der Iris zu sehen. Man könnte jetzt eine lange Rede darüber halten, über dieses schöne Auge, aber ich beschränke mich jetzt hier auf die einzelnen Erscheinungsformen, um es etwas kurz zu halten, weil noch viele Folien kommen werden. Hier haben wir, da springt mir jetzt sofort die psychische oder die tief verborgene Komponente des Betreffenden ins Auge, da auch die Kollagenfasern, schulmedizinisch genannt, in der Iris-Diagnose radiieren. Das sind die von der Pupille nach außen laufenden weißen Linien, die zu erkennen sind. Dem Iris-Diagnostiker je nach Struktur dieser Radiären auch etwas über seinen Charakter verraten. Hier sehr gerade Linien geführt, nicht wirklich wild, sondern eher wie mit einem Kamm von der Mitte nach außen gezogen, parallel nebeneinander liegen diese Radiären. Darf hier von einer Persönlichkeit ausgegangen werden, die gerne ein geregeltes Umfeld um sich hat. Das heißt, nicht wirklich spontanes in neue Bereiche hinein, sondern in altbekannte Strukturen gerne wechselt, aber nicht spontan neue Dinge beginnt, vor allem nicht, wenn sie ihr konstruiertes, reguliertes Umfeld stören würden. Das bringt solche Menschen sehr schnell ins Ungleichgewicht. Gepaart mit einem verstärkten Pupillensaum im Kopfbereich, das heißt im zerebralen Sektor dargestellt, während im unteren Sektor der Pupille, das heißt im unteren Bereich, etwa bei 6 Uhr, eine sehr dünne Zeichnung zu finden ist, kann man hier davon ausgehen, dass es sich um einen Menschen handelt, der impulsiv überschießende Reaktionen zeigen kann, bei entsprechender Disbalance, bei einem zu spontanen Verändern seiner allgemeinen Lebensführung und gleichzeitig bei diesen überschießenden Reaktionen aufgrund seiner Sensibilität, der dünne untere Pupillensaum, auf schwachen Füßen steht. Das heißt, hätte er aus meiner Sicht einen durchgängigen, dicken Pupillensaum, würde es ein Ventil darstellen, seine überschießende Reaktion bei Überforderung zu zeigen und würde ihm dann halt auch entsprechendes Fundament schaffen. Aber er steht auf einem argumentativ, energetisch schwachen Fundament.
Ich könnte mir vorstellen, sich das noch irgendwie herleiten können, dass sie sagen, okay, es gibt Ablagerungen in der Iris, es gibt da Situationen im Auge, die können auf beispielsweise Organprobleme hindeuten. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es gerade Leute gibt, die sagen, vom Aussehen der Iris her auf psychische Gegebenheiten zu schließen, dass das für manche Leute vielleicht ein ganz weiter Schritt ist. Wie sehen Sie das?
Es ist ein Augenöffner. Wenn man neuen Menschen begegnet, deren Charakter man erörtert im Beisein ihres Partners, ohne sie wirklich zu kennen, völlig fremde Menschen, und die Persönlichkeit und die Eigenschaften von ihm schildert, man zu 99% die Beweisführung über den Partner dann halt tatsächlich auch führen kann. Das ist immer ein sehr schönes Instrument, und ich würde jedem empfehlen, zu einem guten Iris-Diagnostiker mit einem potenziellen Partner zu gehen, um ihn im Vorfeld besser kennenzulernen, als er sich vielleicht durch Maskerade darstellt. Ja, also das ist meiner Ansicht nach das sicherste Verfahren, die Emotionalität und die Persönlichkeit zu definieren, als die mitunter auch verborgenen Organerscheinungen. Ja, man kann noch ein weiteres Instrument mit hinzu einbinden, um auch die vegetative Situation, also das innere Gleichgewicht, das aktuelle zu definieren, schulmedizinisch auch hier in diesem Fall dann halt auch beweisbar, der Fall beispielsweise einer verstärkten Adrenalinausschüttung oder Stresssituation dazu führt, dass sich die Pupille öffnet, innerviert durch den Sympathikus, der die Pupille öffnet bei Stresshormonausschüttung, während der Parasympathikus die Pupille schließt bei zunehmendem Umgebungslicht. Haben wir hier bei einem inneren Ungleichgewicht im mikroskopischen Bereich sehr schön zu sehen in diesen Dimensionen, wie sich bei gleicher Lichtstärke die Pupille öffnet und schließt, immerwährend öffnet und schließt. Das heißt, der Sympathikus aktiv ist im Hintergrund, immer wieder versucht, die Pupille aufzureißen, während der Parasympathikus versucht, die Pupille wiederum zu schließen, diesen Ausdruck einer vegetativen Dystonie darstellt und hier dann auch wieder eine Grundlage für eine Übersäuerung und eine, wenn es lang anhaltend ist, dann auch wieder Nährboden für viele Krankheiten darstellt. In der nächsten Folie haben wir hier auch wieder eine ovale Zeichnung, wie man schön sehen kann, die spitz zulaufend ist, etwa bei 14 Uhr, etwas oberhalb von dem braunen Fleck, der zum Abdecken der Beleuchtung dient. Hier reflektiert sich die Beleuchtung an dieser Stelle, um diese Überbelichtung an dieser Stelle nicht störend zu empfinden, wurde das braun abgedeckt. Haben wir eine ovale, spitz zulaufende Verformung im Tonsillenbereich. Und hier würde jetzt ein Iris-Diagnostiker fragen, ob die Mandeln noch drin sind. Ja, und in diesem Fall waren dann halt die Mandeln dann schon entfernt worden, weil sie immer wiederkehrende Entzündungen gezeigt haben. Es ist hier eine Mischkonstitution, das heißt, hier haben wir diese blauäugige Veranlagung, dass auch das lymphatische System mit betroffen ist und oft Schwächen zeigt. Und das spitz zulaufende als Schnabellakune bezeichnet wird, einen besonders pathogenen Charakter hat, rund zulaufende ovale Verformungen, also Phänomene nennen wir die, einen weicheren Charakter darstellen. Die große Furche auf 12 Uhr, die wir sehen, die vom Pupillensaum bis in den zerebralen Sektor hineinreicht, würde dann als Solarstrahl bezeichnet werden, was wiederum Kopfschmerzen beziehungsweise in diesem Fall jetzt als eine Migräne darstellt, aber auch eine hormonelle Störung mit sich bringen kann, weil sie auch in den Bereich, im zerebralen Bereich der Hypophyse hineinragt. So würden dann auch entsprechende Blutparameter mit hinzu zu Rate gezogen werden, um zu schauen, ob hier vielleicht auch als erste Möglichkeit Verschiebungen tatsächlich auch im Blutbild festgestellt werden könnten. Hier haben wir ein wunderbares Beispiel einer vaskularisierten Radiäre. Die sehen wir hier auf 4 Uhr oder 16 Uhr. Die ist rot kräftig gezeichnet. Kann man die gut sehen, Herr Kühn? Können Sie die erkennen? Die ist auf dem Milzsektor Und hier konnten wir durch das Anamnesegespräch erfahren, dass sie auch ein pfeiferisches Drüsenfieber schon zu beklagen war in jungen Jahren und die Milz offensichtlich hier eine Mitbelastung gezeigt hat. Und das heißt, diese Milzbelastung sich hier durch eine Vaskularisierung der Radiäre zeigt, die sich im also Ihres Diagnostiker würden hier sagen, ein Druckzeichen einer Funktionsstörung der Milz. Hier würde die Milz mit therapiert werden, aber bei Milzsymptomen auch immer nach der Leber geschaut wird. Im anderen Auge ist die Leber zu finden. Diese Radiären stellen Blutgefäße dar, die beim entsprechenden Druck im Organsektor auch wieder durchbluten können. Also im mikroskopischen Bereich sieht man jetzt hier bei dieser extremen Ausprägung tatsächlich auch die Erythrozyten in Reih und Glied durch das Blutgefäß wandern. Das ist immer eine sehr schön spannende Sache. Nebenbei erwähnt, wir sehen hier ziemlich viel in der Sklera, also im Weißen des Auges, was im Übrigen die Ausstülpung der Hirnhaut darstellt. Also das Weiße des Auges ist Hirnhaut, herausgestülpt, direkt mit dem Nervensystem verbunden. Also das Auge an sich für einen Iris-Diagnostiker ein tiefer Blick in den Menschen hinein bedeutet. Sehen wir hier am Randbereich dieser Regenbogenhaut oder auch Iris genannt, sehen wir viele kleine rote Gefäße, die dort anschoppen. Können Sie das erkennen, Herr Kühn? Auf Ihrem, ja, kann man das gut sehen, weil ich habe hier halt nochmal eine andere Qualität, da frage ich nochmal nach. Hier haben wir eine latente allergische Disposition. Hier müsste man natürlich dann auch fragen, wie sieht es hier aus? Haben Sie vielleicht schlecht geschlafen oder haben Sie Zugluft gehabt? Das muss man mit einplanen. Und auch erfragen. Aber ansonsten wäre dann hier, wenn das alles verneint werden würde, könnte man hier von einer allergischen Disposition ausgehen. Und wenn man dann im Winter beispielsweise einen Betreffenden danach fragt, dann ergibt sich zumeist dann halt auch tatsächlich eine Frühjahrsallergie auf Pollen oder auf Gräser. Das war ein sehr eindrucksvoller Fall. Da kam dann tatsächlich halt auch schon der Befund mit dem Betreffenden. Und dann findet man halt anhand der Topografie auch ein deutliches Zeichen an dieser Stelle. Der Mann trug einen Blasenkatheter und hat hier eine schwere Prostata- und Harnblasenbelastung, aber schon viele, viele Jahre. Also ein sehr weit vorangeschrittenes pathogenes Geschehen, was sich dann durch schon schwarze Auflagerungen, Strukturen in der Pigmentierung der Iris dann an dieser Stelle dann auch wiederfindet. Die Durchblutungsstörungen, also ich will mal sagen, der Pupillensaum bringt mehreres zum Ausdruck. Einmal die Emotionalität lesen Ihres Diagnostiker hier ab, aber auch die Durchblutungssituation in den gesamten Körperregionen. Hier sehen wir unterbrochene Pupillensaum. Das ist diese braune, fragmentierte Kante, die an der Pupillenkante zu sehen ist. Hier geht man dann halt auch immer her und fragt nach kalten Händen, kalten Füßen und würde dann halt hier auch die Durchblutungssituation mit unterstützen wollen. Der lymphatische Ring, das ist dieser weiße Ring um die Pupille herum, der ist hochweiß, also hochreaktiv aus Ihres diagnostischer Sicht, was dann auch eine Allergiebereitschaft bzw. Entzündungsbereitschaft oft mit sich bringt. Bei diesem Auge, ja, da kann man, ja, da öffnet sich ein ganzes Buch von Rheuma, entfernter Tonsillen, Schilddrüsen, kalten Schilddrüsenknoten bis hin zu Leber-Gallen- und Harnwegsproblemen in der Vergangenheit oder im Jetzt. Das kann man an diesem Auge oder generell an Augen schwer ablesen, es sei denn, sie sind hochweiß. dann kann man von einem akuten Geschehen ausgehen. Wenn Sie aber etwas abdunkeln, könnten Sie auch abgeklungen oder älter sein. Also hier immer ein Anamnesegespräch notwendig erscheint. Nichts, was man hier sieht, muss auch in Erscheinung getreten sein, kann auch noch im Verborgenen liegen oder im Verborgenen generell bleiben und gar nicht zum Ausdruck gebracht werden, weil es unter Umständen auch konstitutionell bedingt ist und nicht erworben ist oder halt auch erblich bedingt dann letztendlich ist. Daher das Anamnesegespräch über Familie und über das eigene Befinden immer mit im Vordergrund stehen sollte. Dann kommen wir auch schon zu den letzten Folien. Hier haben wir ein sekundäres Parkinson-Syndrom, Gastritis, funktionelle Dyspepsien. Ich gehe jetzt aber mal nur auf das Parkinson-Syndrom aus. Hier sehen wir braune, dicht gedrängte Ablagerungen im Bindegewebe des zerebralen Sektors. Zumeist liegt schon eine Diagnose zugrunde und daher kann man anhand der Topographie und des tatsächlichen Befundes dann auch hier Abgleiche machen. Wenn es um Cholesterinablagerungen geht, also möglichen Fettstoffwechselstörungen oder Leberbelastungen, bezieht man auch gerne die Sklera mit ein. Also hier sehen wir einen sogenannten Lipidhügel, der auch begleitet ist durch eine geschlängelte ein Begleitgefäß, wird das in der Iris-Diagnose genannt, was ein Druckzeichen immer darstellt. Dieses geschlängelte in Zuführung zu diesem Lipidhügel, hier von einer Leberbelastung, einem Leberdruck ausgegangen wird. Und einer Einlagerung von Cholesterin. Das heißt, hier liegt dann auch tatsächlich ein hoher Cholesterinwert vor. Aber nicht bei jedem, der einen hohen Cholesterinwert im Blutbefund zeigt, sieht man auch diese Fetteinlagerung in der Sklera beziehungsweise, wie in der nächsten Folie, in der Pupille. Hier schön zu sehen sind sogenannte Cholesterinsterne, die das Sehvermögen des Betreffenden nicht einschränkt. Aber in Kombination dann oft auch diese Lipidhügel in der Sklera zu finden sind und hier auch schon tendenziell immer erhöhte LDH-Werte im Blut vorgeherrscht haben. Aber wie gesagt, ein Iris-Diagnostiker schaut nicht auf den Blutwert und auf erhöhte Cholesterinwerte, sondern wie geht der Körper damit um? Geht er auch pathologisch aus seiner Sicht damit um? Dann könnten daraus natürlich dann durch diese Cholesterinablagerung auch Folgeschäden entstehen, wie jetzt hier in diesem Fall Gefäßschäden. Hier auch viele Varizen zu finden waren in den Beinen und hier auch zum Ausdruck gebracht durch diesen fragmentierten, aufgelösten Pupillensaum. Ein sehr interessantes Phänomen, gerade bei chronischem Husten und Hautproblemen, Akne, oder auch sogenannten Herdbildungen, das heißt Abszessneigungen beispielsweise, geht ein Iris-Diagnostiker auf die Suche nach tuberkulinen Belastungen aus erblicher Disposition heraus. Wir können hier jetzt, da brauche ich Sie nochmal, Herr Kühn, ob Sie es erkennen können. In der Pupille sind zwei braune Punkte und einen dritten ansatzweise noch zu sehen, hellbraun, etwa auf 1 Uhr und auf 2 Uhr am Pupillenrand.
Ja, absolut.
Kann man das erkennen? Ja. Wie sowas aussieht, wenn es nicht gesprengt ist, diese Kollagenfaser, das sieht man gleich im nächsten Bild. So findet man es aber meistens. Das heißt, ein gerissenes Band, was Sie jetzt nicht sehen können, auf 2 Uhr dieser dickere braune Punkt ist ein wie ein kleiner Faden, der noch an der Regenbogenhaut anhaftet und ursprünglich einen gespannten Faden über die Pupille dargestellt hatte. Der ist gerissen und so wie ein Gummiband in Fragmente gerissen und das Ende ist wie eine kleine Kugel zusammengerollt und schwimmt dann so im Auge umher, aber behindert auch das Sehfeld nicht. Das sieht in intakter Form sieht das so aus. Das ist ein sogenannter Kochscher Faden und zeigt halt eine tuberkuline Disposition aus erblichem Gang heraus. Mit entsprechenden Erkrankungsformen, ich gehe hier nochmal zurück, zeigte sich jetzt in diesem Fall mit Akne, mit Abszessbildung und chronischen bronchialen Husten, was alles so in diese Herdbildung der tuberkulinen Erscheinungsformen dann halt auch immer so hineinpasst. So bin ich dann auch schon am Ende angekommen. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Da habe ich nochmal einen Zungenbrecher angehängt. Also neben Iris-Diagnose wird es auch ophthalmotrope Phänomenologie genannt. Ist ein spannendes und breites Forschungs- und Erkundungsfeld. Bitte? Ja, es gibt bestimmt welche, die haben damit kein Problem. Ich bin nicht so der Fachbegriffsspezialist. Aber es bleibt auf alle Fälle ein spannendes Forschungs- und Erkundungsfeld. Und ich kann nur jeden dazu anregen, da hineinzuschauen, vielleicht die eigene Begabung darin wiederzufinden und sich dem mal zu widmen, damit dieses spannende Gebiet
Ich meine, ich habe es mir ja genauso gewünscht. Ja. Es war jetzt schon lange und war auch sehr detailliert. Und wen es interessiert, der ist sicherlich noch dran. Und es ist natürlich, wäre natürlich die Frage, die man halt stellen muss, ist natürlich, dass man mal so einen Blindversuch macht. Ja, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt mal die Augen auf von 5 Leuten, die auch schon was Bekanntes haben. Und dass man dann einfach mal hergeht und schaut, findet der Iris-Diagnostiker irgendetwas oder sieht er irgendwas? Ja, jetzt rede ich jetzt nicht so von einem Schnupfen wie bei mir, sondern wirklich, dass da was anhänglich ist. Und das glaube, das wäre mal ein interessanter Versuch, um da einfach mal auch einzusteigen. Ne?
Noch viel wertvoller erachte ich die Möglichkeit, wenn man häufig unter Schnupfen und Erkältungskrankheiten leidet, die entsprechende Disposition sich bei einem Iris-Diagnostiker zu holen mit entsprechender Therapie, die dann sehr viel gezielter ist als bei sonstigen naturheilkundlichen Verfahren. Denn hier sind dann jetzt in diesem Fall ist hier mit blaue Augen, oder Herr Kühn?
Ja, ja. Das ist
braun.
Das ist das
auf dem PC
Monitor.
Ja, ich muss aber dazu sagen, nein, das nicht. Ich gucke Ihnen ja nicht mal in die Augen am Monitor, sondern ich gucke die ganze Zeit in die Kamera hinein und kann Sie nicht mehr sehen. Deswegen müsste ich mal kurz zur Seite gucken. Also Sie sehen Trefferquote 50-50 voll daneben. Da geht man halt ganz an. Ja, das ist halt nochmal was anderes mit dem Iris-Mikroskop. Das ist halt dreidimensional gestochen scharf. Man sieht sogar in höchster Vergrößerung die Erythrozyten
in den
Blutgefäßen wandern. Da sieht man halt nochmal, was ich auch in meinen Forschungsseminaren einsetze, wen es interessiert. Ja.
Das heißt, wenn ich mal in der Nähe bin, dann schauen Sie mir mal tief in die Augen.
Dann können wir gerne im Rahmen des Forschungsseminars dann diesen Bereich mal erörtern. Ich zeige Ihnen die Möglichkeiten und die Ausbildungsmöglichkeiten auch in diesem Bereich. Ich muss das, was ich hier an dieser Stelle sage, strikt trennen von meiner Praxistätigkeit. Es hatte damit nichts zu tun, sondern sollte der Forschung dienen. Im Rahmen meiner Forschungsseminar.de Webseite habe ich diese Präsentation und dieses Wissen weitergegeben zu Forschungszwecken, ganz wichtig. Nicht anerkannt von der Schulmedizin, Disclaimer.
Ist das immer die Fähigkeit des Sehenden oder ist das auch mittlerweile schon so weit entwickelt, dass sogar Software einen Teil dieser Iris-Diagnostik übernehmen kann?
Mir ist bekannt geworden, dass es Versuche gibt, hier Apps zu entwickeln. Aber meiner Ansicht nach ist das nicht möglich, weil aufgrund der schlechten Kamera- und Aufnahmemöglichkeiten hier überhaupt gar nicht möglich erscheint, diese Ergebnisse liefern zu können. Mal so ganz grob will ich mal sagen, wie ich jetzt hier einleitend beispielsweise dargestellt habe, die Konstitutionstypen, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man das vielleicht auch über Apps lösen könnte. Aber die, ich habe es ja auch in meinem Vortrag zum Ausdruck gebracht, diese Fähigkeit, den Menschen wahrzunehmen und als Ganzes zu betrachten, schafft keine Software und wird sie niemals in dieser Form auch. Okay,
wenn jemand neugierig geworden ist, dann gibt es bei Ihnen ein Forschungsseminar, wo man das Ganze erlernen kann?
Das ist eine Möglichkeit, dass man hier auch einen Einstieg bekommen könnte auf diesem Weg. Beziehungsweise gibt es auch Schulungszentren. Im Münchner Raum ist es der Angerer Kreis, im Stuttgarter und Bodenseeraum ist das das Felke-Institut. Andere Institute wie der Uslarer Kreis sind leider inzwischen ausgestorben. Das war so ein Gründungsverein, ein Ursprungsverein, den es leider nicht mehr gibt. Und da können dann auch Interessierte ihre Ausbildung machen. Klar. Und es gibt natürlich auch viele Heilpraktiker, die ihre Praxen haben, die sich da sehr gut auskennen, wie ich hoffe. Und ich würde mich freuen über jeden, der halt diesen Bereich auch mitträgt und mit unterstützt und vielleicht auch Forschungen dahingehend betreiben möchte. Der Markt ist offen, die Menschen sind interessiert und alles ist
gibt möglich. Es noch irgendeinen Punkt über die Iris-Diagnose, den wir noch nicht heute besprochen haben, der aber unbedingt nochmal erwähnt werden soll?
Würde mir jetzt an dieser Stelle spontan nichts zu einfallen.
Dann bedanke ich mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir da ein bisschen was beizubringen. Und ich hoffe auch, dass die Zuschauer was mitnehmen konnten. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Taufer-Zöfer. Und dann bis zum nächsten Mal.